Hallo und herzlich willkommen bei der Innovationskiste Expedition Querbeek. Ich bin Lydia und gemeinsam mit Moritz wandern wir virtuell in 10 Folgen durch die Gespräche, die wir während unserer Expedition von Freiburg nach Konstanz geführt haben. Hintergründe und Fotos dazu seht ihr übrigens auf Instagram auf unserem Kanal Die Innovationskiste.
Es geht weiter auf unserer digitalen Wanderung. Heute mit dem Thema Gründung. Wir sprechen dazu mit 3 Gründern, nämlich mit Thorsten Weingärtner. Er hat die Firma Campline gegründet. Mit ihm sprechen wir über Leidenschaft für die eigene Sache, über das Ausprobieren und darüber, wie sehr und ob überhaupt ihn seine Unternehmerfamilie geprägt hat, selber Unternehmer zu werden. Außerdem sprechen wir mit Jojo Linder. Er hat die Firma Computal gegründet. Dabei geht es im Gespräch vor allem um seine ersten Schritte bis zur Gründung dann des eigenen Unternehmens. Und als drittes sprechen wir mit Salvatore Decker. Er hat die Firma Pandu gegründet und erzählt uns, wie er vom Autorennsport hin zu einem Unternehmen mit nachhaltigen Produkten kam und warum das Nachhaltigkeitsbewusstsein seiner Kunden über seinen Produkten steht.
Während der gesamten Expedition hat unsere Moderatorin Ina Fay unsere Gäste auf der Wanderung begleitet und dabei interviewt.
Auf der heutigen Strecke begleitet mich Thorsten Weingärtner von Campline, die Camper-Manufaktur. Er und sein Team haben für ihre Camper-Lösung den German Innovation Award und den European Innovation Award gewonnen. Hallo Thorsten.
Hi Ina.
Wir sitzen ja hier an einem wunderschönen Aussichtspunkt, sind schon ein paar Kilometer gelaufen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Dass wir über eure Camper sprechen. Wir sind ja jetzt die letzte Woche und auch nächste Woche mit dem Camper unterwegs. Und da sind uns einige Herausforderungen begegnet und ihr habt ja eine sehr, sehr spezielle Lösung. Was macht ihr?
Grundlegend bauen wir sehr, sehr individuelle Camper. Also im Endeffekt auf den Kunden zugeschnitten. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir haben 2 eigens entwickelte Modelle, welche von mir entworfen worden sind, so wie ich campen würde. Und alles andere passiert wirklich auf den Kunden zugeschnitten.
Ja.
Das ist in dem Fall ein Riesenvorteil. Der Kunde muss im Endeffekt keine Kompromisse mehr eingehen. Denkt mir, ihr habt da jetzt auch schon ein bisschen was mitbekommen, wo ihr unterwegs wart. Okay, das eine oder andere passt vielleicht nicht ganz so. Ja. Da wird man vielleicht noch was ändern. Das ist unsere Aufgabe im Endeffekt, einen Lösungsweg zu finden und den dann auch richtig umzusetzen.
Bei uns war es jetzt eben so, wir sind davon ausgegangen, dass wir wirklich autark unterwegs sein können. Das war nicht der Fall. Wie macht ihr das, dass eure Camper tatsächlich autark unterwegs sein können?
Wir kommen aus der Elektronikbranche. Das heißt, wir haben uns schon jahrelang damit befasst. Wir lösen das im Endeffekt dementsprechend mit Technik, dass das mittlerweile kein Problem mehr ist. Ist im Standard-Camper-Markt an sich so einfach noch nicht gefragt. Die Autarkie kommt mit der jüngeren Generation, würde ich fast behaupten. Mit den heutigen Standards, was in der Branche da sind, ist das nicht möglich. Da war es an uns einfach zu sagen, okay, wir brauchen einen Lösungsweg, dass auch das funktioniert.
Ihr kommt ja aus der HiFi-Branche und was kann man denn da alles tatsächlich automatisieren?
Wir haben angefangen, bevor wir Wohnmobile gebaut haben oder Campervans in dem Falle, mit der Nachrüstung von solchen Dingen. Das heißt, eine Satzschüssel, TV, Radio, Entertainment, Lautsprecher. Man möchte ja mittlerweile ja auf nichts mehr verzichten. Das, was man von zu Hause kennt, das muss mittlerweile alles funktionieren.
Ja.
Die Leute legen da sehr viel Wert drauf und das war eigentlich so damals der Punkt, wo wir eingestiegen sind. Wir gesagt haben, wir gehen vom klassischen Car-HiFi einfach eine andere Richtung, klinken uns in einen neuen Markt ein und sagen, wir rüsten Zubehör nach. Ja. Das, was mittlerweile in die neuen Autos alles nicht mehr rein kann, da ist einfach die Nachrüstbarkeit nicht mehr da.
Ja.
Der Campermarkt ist in dem Falle einfach gute 20, 25 Jahre hinterher. Das sind Arbeiterfahrzeuge, die umgerüstet werden zu Reisemobilen. Und da können wir uns natürlich ausleben. Da passt genau die Technik rein, was wir haben. Und zum Teil können wir natürlich so aufrüsten, wie jetzt in unserem neuesten Modell, wo da natürlich alles CAN-Bus vernetzt wird, wo Radio mit Heckteil vernetzt wird, somit auch Soundsystem funktioniert beim Filmschauen, alles per App gesteuert werden kann, egal ob es die Markise ist, die rausfährt oder die Hubstützen, die sich angleichen. Alles solche Annehmlichkeiten. Und das führt natürlich auch zu einer Auszeichnung in dem Falle. Einfach, dem mal können wir noch voraus sein.
Ja.
Den Standardmarkt, der eben jetzt da ist.
Super. Ja, dein Opa, du hast vorhin erzählt, der hatte sein eigenes Möbelhaus. Ja. Und wie sehr hat sich das denn als Unternehmer geprägt, dass du das auch in deiner Familie hattest, das Unternehmertum?
Das war für mich eigentlich die stärkste Prägung. Das war für mich das Tollste, früher bei meinem Opa reinzulaufen.
Ja,
der Opa hat einen Kuli für mich, ich habe einen Block bekommen, ich durfte mich auf den Chefsessel setzen. Ja, das prägt. Das war für mich eigentlich auch relativ früh klar zu sagen, okay, ich möchte was Eigenes.
Das spielt wahrscheinlich eine wesentliche Rolle.
Definitiv,
weil im Endeffekt,
da bekommt man so viel mit. Ja. Und selbst wenn man noch ganz klein ist, mit 3, 4, 5, sowas bleibt im Kopf. Und war für mich später, auch während der Ausbildung und so weiter, nicht ganz einfach. Ich hatte da relativ viel Probleme mit der Hierarchie. Hat definitiv nicht ganz so gut funktioniert, aber eine gute Basis ist einfach wichtig. Wenn es mal nicht funktioniert mit dem Selbstständigsein, muss einfach irgendeine Lösung her, dass man noch weiterarbeiten kann.
Nimmt das wahrscheinlich so ein bisschen den Druck raus, kann ich mir vorstellen.
Auch, ja.
Natürlich möchte man es schaffen und umsetzen können.
Ganz klar, ist einfach so, wer nicht probiert, der nicht gewinnt.
Richtig, ne?
Ja, das stimmt. Einfach probieren, einfach aus dem Bauch heraus auch mal entscheiden. Falsch machen kann man nichts.
Mhm.
Im Endeffekt, man zahlt Lehrgeld, nicht zu wenig.
Ja.
Man muss aus den Fehlern lernen in dem Falle. Eigentlich das Wichtigste dabei, ja, man muss daraus lernen und sofort wieder aufstehen und weitergehen. Ansonsten war es das und das kann es auch ziemlich schnell sein. Und ich sage immer, beim Selbstständigsein ist natürlich das Schöne, wir können uns verwirklichen.
Genau.
Ich kann von einem auf den anderen Tag sagen, okay, jetzt haben wir das mit dem HiFi probiert, das war schön, ich habe Bock auf was anderes, lass uns das probieren. Und dann macht der Job natürlich auch viel, viel mehr Spaß und man geht dann mit einer ganz anderen Freude dran.
Absolut.
Und dann funktioniert es auch ganz anders.
Was ich bei euch sehr, sehr spannend finde, und wir wollen ja heute gemeinsam auch über das Thema Lösungsidee-Entwicklung sprechen.
Ja.
Ihr habt eine Website und 2 Prototypen.
Ja.
Wie seid ihr daran gegangen, dass ihr sagt, so bauen wir unser Geschäftsmodell auf und das ist jetzt unsere Lösungsidee? Genau.
Gar nicht so quer gedacht, sondern einfach drauf losgebaut.
Ja, super.
War im Endeffekt so zu sagen, okay, wir wollen Camper bauen, so individuell wie möglich. Die Prototypen standen erstmal gar nicht im Raum. Die Prototypen kamen dann danach, so gedacht, okay, wir wollen zum Messen fahren, wir wollen was zeigen. Nur mit Bildmaterial ist das natürlich immer relativ schwierig.
Ja.
Die Kunden, die Leute, die brauchen ein bisschen was zum Anfassen. Und von dem her haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen einen Prototyp.
Jawohl.
Den bauen wir jetzt, wie wir uns das vorstellen. So ist unser Business entstanden in dem Falle. Nachfolgemodell, der Launch, ist im Endeffekt einfach eine Weiterentwicklung. Ja, also das, was man so mitnimmt aus den individuellen Bauten, aus Kundenerfahrungen. Wir waren 30 Jahre lang unterwegs und da muss und da sollte vielleicht das und das drin sein. Und das verwenden wir natürlich auch. Kundenfeedback ist bei uns eigentlich das Wichtigste, zu sagen, okay, die Idee finden wir eigentlich auch ganz gut. Das würden wir ganz gerne bei uns auch verwirklichen. Und so entstehen die Prototypen. Im Endeffekt nichts anderes als Lösungsentwicklung.
Also einfach Learning by Doing und Machen. Das heißt, ihr seid da direkt drauf losgegangen und habt das umgesetzt. Sehr gut. Wer ist denn genau eure Zielgruppe? Ihr habt einen Business Camper und eine Launch-Variante. Ist es dafür gedacht, dass ihr Arbeiten die Möglichkeit geben wollt, mobil unterwegs zu sein?
Selbstverständlich auch. Das war die erste Zielgruppe, die wir hatten. Für den Markt gibt es einfach noch nichts. Gerade mittlerweile bei so vielen Do-it-yourself-Campern, wo viel selbst ausgebaut wird, da geht der Trend hin. Und Camping ist nicht mehr verrufen in dem Falle, wie es vor 30, 40 Jahren war. Mittlerweile ist Camping ein Lifestyle.
Absolut.
Der wird natürlich auch richtig gelebt mittlerweile.
Ja, dieser Trend oder die Branche ist ja auch in den USA gigantisch.
Mhm. Noch viel, viel größer
wie bei uns. Jeder Fotograf und Co. hat da seinen Camper, fährt damit raus und schafft es aber trotzdem, seine ganzen Bilder im Camper zu bearbeiten.
Richtig.
Und also ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Trend dann irgendwann auch nach Deutschland überschwappt. Und wenn man es irgendwie dann schafft, sich zum Beispiel bei euch eben einen Camper zuzulegen und man dann dadurch die Möglichkeit hat, mobil zu arbeiten. Ich glaube jetzt auch gerade durch Corona und Co. viel mehr Leute wollen rausgehen und die Zeit wirklich effizient nutzen. Und ich glaube, das ist auch eine Art des New Work, also dass man keine wirklichen Räumlichkeiten braucht, um kreativ zu arbeiten, um überhaupt arbeiten zu können.
Definitiv.
Es wird alles digital und warum nicht aus dem Camper raus?
Sehe ich auch als Vorteil, gerade im Thema Homeoffice, was jetzt echt akut ist,
ja.
Warum nicht Homeoffice in den Camper verlegen? Ja. Wenn ich mir überlege, wie schön es hier ist, jetzt
ja,
schon Tür auf, PC ja. an, arbeiten, dann macht das auch, glaube ich, richtig Spaß.
Ja, absolut. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben, die selber kreative Ideen haben, schon das Ideenkonzept auch ausgearbeitet, und wenn es jetzt dann in die Entwicklung der Lösungsidee geht, was würdest du denen noch gerne sagen?
Ganz einfach, nie aufgeben. Immer, immer weiter kämpfen, für die Idee leben. Ganz, ganz wichtig. Und dann funktioniert es auch. Ja, es wird schwere Tage geben. Es gibt schöne Tage. Das ist beim Selbstständigsein einfach so. Und ich denke, wenn man das Tal überwunden hat und gekämpft hat, dann freut man sich umso mehr, wenn dann auch die Geschichte richtig toll funktioniert.
Klasse.
Ja, das Niederlagen überwinden und dann doch weiter an der Selbstständigkeit festhalten, das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor von dir, Moritz. Erzähl doch mal kurz, wie es bei dir war.
Aber Niederlagen kann ich in der Tat ein Lied singen. Die in Anführungszeichen größte war die, dass meine erste wirkliche Gründung schon nach relativ kurzer Zeit an, sag mal, Unstimmigkeiten mit dem Mitgründer so gescheitert ist, dass ich am Ende mit 28 und einer Viertelmillion Schulden da stand. Das war jetzt auch nicht gerade das Spaßigste, allerdings durchaus sehr, sehr lehrreich. Und ich habe für mich daraus sehr, sehr viel für meine weiteren Gründungen, insbesondere aber für die bisher erfolgreichste Gründung Gründerschiff gezogen. Ohne dieses Scheitern als solches und das Lernen daraus wäre ich heute sicher nicht da, wo ich bin.
Danke, Moritz. Entschuldigt bitte jetzt im Vorhinein diesen Ausdruck und diesen schlechten Wortwitz, aber wie man aus Scheiße Geld machen kann, erzählt uns jetzt Jojo Linder, der eine kompostierbare mobile Toilette entwickelt hat.
Auf der heutigen Strecke begleitet mich Jojo Lindner von CompoToy, den kompostierbaren Toiletten aus Zürich. Wir wollen uns heute mit dem Ideenumfeld und der Beobachtung des Ideenumfelds beschäftigen. Hallo Jojo.
Ja, hi.
Wer oder was ist CompoToy? Magst du dich kurz vorstellen, beziehungsweise was
macht
ihr?
Ja, der Jojo, das bin ich. Ich bin mittlerweile 36 Jahre alt, habe schon einige Sachen gemacht, bin aber hauptsächlich sehr viel mit dem Skateboard unterwegs gewesen. Und ja, 2012 hat mich dann die Idee gepackt oder das Umsetzen der Idee von CompoToy. Und ja, wir wollten eigentlich nicht mehr die Plastik-Chemie-Toiletten auf den Veranstaltungen sehen, sondern viel lieber ganz schöne Holzhäuschen, die dann aus den Hinterlassenschaften auch wieder Wertstoffe machen. Das ist eigentlich unsere Idee, kurz erklärt.
Sehr stark. Ja, du hast erzählt, dass euer erster Auftrag, dass dahinter eine ganz spannende Geschichte steckt. Magst du die uns mal kurz erzählen?
Ja, genau. Also ich bin ja quasi mit der Idee in der Tasche wieder in die Schweiz gekommen und habe das einfach mal ein bisschen herum erzählt. Und so habe ich dann meinen Partner Markus gefunden und eben auch unseren ersten Kunden. Der hat nämlich erzählt, er habe immer eine Veranstaltung, wo er zusätzliche mobile Toiletten braucht, und hat mir dann gesagt, ja, also die Idee klingt ja schon mal fantastisch. Also wenn du da was Besseres zu bieten hast, dann würden wir dich sofort buchen. Und so bin ich dann wieder mit meinem jetzigen Partner zusammengesessen und habe ihn halt gefragt, ja, wie sieht's aus, wollen wir das machen? Da müssen wir jetzt aber loslegen. Und so haben wir dann unser erstes Häuschen gebaut.
Das heißt, ihr habt gar nicht zuerst den Prototypen entwickelt und ihr seid gar nicht durch diese, okay, wir haben eine Idee und dann in die Umsetzung und Prototyp und am Markt testen und Co., sondern ihr hattet eine Anfrage und habt dann gedacht, jetzt machen wir es.
Ja, also so gesehen war das auf jeden Fall so. Wenn ich jetzt aber zurückblicke, hatten wir doch sicher danach über 4 Jahre ja. einfach weitere Prototypen getestet. Und wenn wir jetzt so an den ersten Event zurückdenken, dann war das zumindest aus unserer Sicht schon ein ziemliches Fiasko. Von wegen Effizienz und wie transportiere ich das. Aber nichtsdestotrotz ist das bei den Kunden ganz gut angekommen, sonst hätten wir auch nicht weitergemacht.
Okay. Wie ist das denn? Ihr habt 2012 gegründet und seitdem seid ihr sehr viele Testphasen durchlaufen, habt immer wieder nachgebessert und jetzt?
Also das ist nicht ganz richtig. Wir haben eigentlich 2012 einfach mal einen Verein gegründet.
Ja.
Weil wir wussten irgendwie, die Idee ist da und wir wollen gerne mal was ausprobieren, aber da gründet man ja nicht gleich eine Firma. Und dann haben wir eigentlich als Verein gestartet, haben auch so die Homepage gemacht und eben die ersten Prototypen gebaut, die ersten Kunden überwältigt. Und erst 2016 haben wir dann die Firma gegründet.
Okay.
Also da waren wir wirklich schon so weit, dass wir gewusst haben, okay, jetzt haben wir ein Produkt, das können wir gut transportieren, das hat viel Kapazität, das haltet mit den anderen Konkurrenten, also übertrifft die und wir können gut damit arbeiten. Da waren wir quasi bereit für die Firmengründung.
Ja. Welche Rechtsform habt ihr denn? Unterscheidet sich das in der Schweiz, also im Gegensatz zu Deutschland?
Ja, in Deutschland gibt es ja noch die gemeinnützige GmbH, das gibt es in der Schweiz nicht. Aber wir haben dann gleich die AG gewählt. Okay. Also wir haben dann schon gerade eine Menge von unseren schönen Toiletten produziert und da war auch quasi finanzielle Hilfe im Hintergrund. Mhm. Und die haben dann auch gleich gesagt, hey, wenn ihr wirklich das vorhabt, was ihr da präsentiert, dann gründet doch gleich eine AG, weil sonst macht ihr es dann zwei, drei Jahre später, oder?
Ja, klar. Okay. Wie viel Wasser läuft denn bei einem Spülgang durch eine normale Toilette? Habt ihr euch auch aus diesem Grund irgendwie für eine kompostierbare Toilette entschieden, um einfach Wasser zu sparen?
Also wenn ich ehrlich bin, das war eigentlich nicht der Grund. Ein Drittel vom Haushaltswasser spülen wir die Toilette runter. Und wenn wir das mal ein bisschen simpler anschauen, spülen wir tatsächlich beste Nährstoffe mit sauberem Trinkwasser weg. Und das kommt dann in die Mischkanalisation, wo es eben zusammenkommt mit allen anderen Stoffen, die wir irgendwo wegspülen, sei es in der Industrie oder im Oberflächenwasser. Da kommt ja das Schwermetall her und all die Salze von den Spülmitteln und so weiter. Und das gemischt zusammen macht es dann eben extrem kompliziert, die Nährstoffe wieder zu recyceln.
Ja.
Aber um nochmal zurückzukommen, also wir spülen normalerweise mit 6 bis 9 Liter Trinkwasser pro Toilettengang.
Das ist unfassbar.
Die super Nährstoffe weg, ja.
Also wir sind ja jetzt auch mit dem Camper, der hat einen recht kleinen Wassertank, sind damit unterwegs und versuchen wirklich überall Wasser zu sparen, wo es irgendwie geht. Freuen uns auch über jede öffentliche Toilette. Und da merkt man erstmal, wenn das Wasser knapp ist, irgendwie zum Spülen, zum sich duschen, zum Trinken und allem drum und dran, dann ärgert es einen tatsächlich, wie viel Wasser durch so eine Toilette läuft oder wie viel Wasser man einfach im Allgemeinen ziemlich verschwendet.
Genau.
Also das ist ja jetzt im überspitzten Sinne gedacht. Ne? Wir sind ja schon immer noch extrem privilegiert, auch wenn wir hier so...
Absolut, ja. Und was ich in diesem Zusammenhang auch sehr spannend finde, wir sind ja das Wasserschloss der Welt, oder?
Ja.
Und alle orientieren sich aber ein bisschen an uns und wollen auch diese sauberen Toiletten, die wir haben. Und deshalb gibt es halt auch immer mehr Spültoiletten irgendwo in Entwicklungsländern. Und das ist eigentlich überhaupt nicht die richtige Lösung.
Ja.
Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie das jetzt bei uns weitergeht, ob es da wirklich auch in den Festinstallationen nochmal einen richtigen Schub gibt, weil einfach die Leute sich das bewusst werden, dass das eigentlich Quatsch ist. Und gerade in der Forschung eben ist das ein Riesenthema.
Ja, ihr bietet das ja hauptsächlich für Events an. Wäre das nicht irgendwie für Tiny-Häuser auch eine Lösung?
Das wird schon an vielen Orten auch so gemacht. Das funktioniert auf jeden Fall. Wobei ich möchte da nochmal darauf hinweisen, dass es dort würde ich vielfach ein ganz anderes System jetzt nehmen als bei uns auf der vermietbaren Kompotoi, oder? Weil unser System ist wirklich darauf ausgelegt, dass auch mal 5000 Leute da sein können und die Kompotois benutzen und dann wechseln wir einfach die Behälter und das System wird nicht überschwemmt quasi, oder?
Ja.
Und bei einem Tiny House oder allgemein im Wohngebäude oder an Orten, wo halt einfach regelmäßig Leute sind und nicht Events, da kann man das System natürlich so machen, dass direkt kompostiert wird.
Ja.
Das ist dann nochmal ein bisschen ein anderes Prinzip. Ist beim Einbau natürlich ein bisschen aufwendiger als jetzt unser System, das halt sehr klein ist, aber schlussendlich hat man dann viel weniger Arbeit damit.
Okay. Ja, sprechen wir nochmal genauer über eure Zielgruppe. Wen wollt ihr genau erreichen und wie habt ihr diese definiert, ausfindig gemacht? Habt ihr eine Beobachtung vorgenommen?
Ja, also die Beobachtung machen wir immer wieder. Und es ist lustig, weil zuerst haben wir wirklich gedacht, das ist nur für Veranstaltungen. Und ich sage jetzt auch, die ersten 3-4 Jahre hatten wir eigentlich, glaube ich, nur Veranstaltungen. Und jetzt im letzten Jahr waren dann aber schon wirklich extrem viele Gemeinden und Tourismusorte, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir brauchen sowas, sei das am Badesee oder am Start von einem Wanderweg auf dem Parkplatz oder auch mitten in der Stadt. Also wir haben in Zürich an der Langstrasse in der Ausgangsmeile steht ein Kompotoi. Also die Stadt Zürich hat mittlerweile 9 Standorte, auch auf Spielplätzen. Und da kommt jetzt viel mehr Anfrage. Also dieses Jahr ist ja sowieso die totale Ausnahme, gibt es ja keine Events. Aber das hat uns jetzt wirklich darf man das sagen, den Arsch gerettet.
Na klar.
Dieses Jahr, dass wirklich die immer mehr Gemeinden auf uns zugekommen sind. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Also es ist wie, wenn ich zurückdenke, da hat es für einige Kunden doch ein bisschen Überwindung gebraucht, weil die gedacht haben, ja, das Holzhäuschen sieht ja, also auf der Homepage sieht ja das schon mal super aus.
Genau.
Aber funktioniert denn das überhaupt?
Absolut.
Was ja. Die da sagen, was die schreiben. Und wenn die das dann auf dem Event mal erlebt haben, dann konnten sie sich halt wirklich vom Produkt überzeugen und haben dann halt gesagt, doch, das funktioniert auch bei uns in der Gemeinde. Und so hat das dann, glaube ich, auch ein bisschen Zeit gebraucht. Aber mittlerweile, also jetzt eben dieses Jahr, sind die Gemeinden und die Tourismusorte, also die festen Installationen, schon in der Überzahl klar als die Events. Aber letztes Jahr hatten wir auch schon viele davon und jetzt bin ich ganz gespannt, wie sich das weiterzieht.
Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit und ja. Für das tolle Gespräch und wünsche euch noch ganz viel Erfolg mit dem großen und kleinen Geschäft eurer Kunden.
Vielen Dank, dass ich mitlaufen durfte. Gibt auch eine Abwechslung
ja.
Für meinen Büroalltag und ich wünsche euch ganz viel weitere gute Schritte.
Danke dir. Wir laufen jetzt auch nochmal weiter, würde ich sagen.
Wunderbar, ich bin bereit.
Alles klar.
Ich finde, die Geschichte von Jojo Linder passt eigentlich ganz gut zu unserem ersten Gast, zu Thorsten Weingärtner. Man sieht ja, dass durch Corona so ein bisschen sein ursprüngliches Ziel, seine Kundengruppe weggebrochen ist und dass sich durch ein doch eigentlich eher negatives Ergebnis für ihn was total Positives entwickelt hat und er sein Geschäftsmodell und seine Kundengruppe erweitern konnte und jetzt ganz andere Perspektiven hat. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Gast, zu Salvatore Decker, der uns sagt, warum es so wichtig ist, an seinem eigenen Traum festzuhalten und nicht den Träumen anderer hinterherzulaufen.
Auf der heutigen Strecke begleitet mich Salvatore Decker, Gründer von Pendu aus Konstanz. Er und sein Team ersetzen Alltagsprodukte durch nachhaltige Lösungen. Hallo Salva.
Hallo Ina, danke für die Einladung und schön, ich freue mich schon auf den Podcast mit dir.
Ich mich auch. Wir sitzen hier bei bestem Sonnenschein auf einer sehr schönen Bank und haben schon mal die Aussicht genossen. Salva, erzähl uns ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Was hast du studiert?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Eben mein Name ist Salvatore Decker. Ich bin in Konstanz geboren und aufgewachsen und genau habe dort mein Abitur gemacht. Habe danach angefangen, Maschinenbau zu studieren in Friedrichshafen an der Dualen Hochschule. Habe da parallel schon die Möglichkeit gehabt, ein bisschen in den Rennsport reinzuschnuppern durch die Formula Student. Habe dort dann auch 2 Semester in Oregon studieren können und eigentlich 2 Semester nur an Rennwagen gearbeitet. Und wir haben damals den ersten elektrischen Rennwagen für diese Serie quasi entwickelt. Und so bin ich ein bisschen in das Thema Hochvoltbatterieentwicklung für Elektrofahrzeuge reingerutscht. Genau, und nach dem Studium habe ich mich dann da auch bei mehreren Autoherstellern in Deutschland beworben, weil ich mich einfach mit dem Thema Elektromobilität weiter beschäftigen wollte und bin dann auch direkt nach meinem Studium bei Porsche gelandet. Und da war mein erster richtiger Job nach dem Studium quasi im VW-Konzern, also direkt mal einen ganz riesigen Konzern. Ja. Ich war dort in der Vorentwicklung und hatte eben die Möglichkeit, an Hochvoltbatterien zu arbeiten, auch für den Taycan. Da habe ich die Möglichkeit gehabt, mich mit dem Thema Hochvoltbatterie, Hybridfahrzeuge und so weiter 4 Jahre lang zu beschäftigen. Habe aber ja, nach 3 Jahren schon auch parallel das Unternehmen Pendu gestartet. Ich habe schon immer irgendwie so ein bisschen was nebenher gemacht, auch schon während dem Studium und auch schon davor, von Affiliate Marketing über Nischenseiten, über einen Blog, über Trading und alles Mögliche, weil mein Ziel eigentlich immer war, orts- und zeitunabhängig arbeiten zu können. Also dieser Freiheitsdrang war das, was mich immer angetrieben hat und ich hatte auch im Konzern viele Freiheiten. Aber am Ende habe ich halt doch irgendwie an dem Traum von Ferdinand Porsche gearbeitet und nicht an meinem eigenen.
Ja.
Und deswegen ja, habe ich mich dann dazu entschlossen, was Eigenes zu starten.
Genau, und zwar Pendu. Was ist denn dein Traum?
Ja, mein Traum oder unser Traum mit Pendu ist im Endeffekt eine Welt ohne Müll und ja, Ressourcenverschwendung in Form von Abholzung beispielsweise für Alltagsprodukte, die man wirklich nur Kurzzeit verwendet und direkt wegwirft. Also so mein bestes Beispiel bei uns ist immer das Wattestäbchen. Verwendet man 2-3 Sekunden, wirft man direkt in den Müll und Plastik zersetzt sich nicht wirklich, sondern zerfällt eigentlich nur in kleinere Partikel und baut sich quasi nie ab. Und erst nach 600 Jahren hat man dann dieses Mikroplastik, was dann trotzdem in Meeren landet und was auch immer wo.
Ja.
Und wir wollen einfach versuchen, eine Welt hinzubekommen, wo wir für solche einfachen Produkte einfach keine langlebigen Rohstoffe verwenden müssen. Ja.
Super. Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Ihr habt da diesen kleinen Panda-Bären als euer Logo.
Mhm.
Gibt es da eine Geschichte dazu?
Ja, die Geschichte ist eigentlich so, das war Ende 2015, wo mir so quasi die Nische klar war und was ich, in welche Richtung ich gehen möchte mit dem Unternehmen.
Ja.
Und dann war eben die Frage, wie heißt das Unternehmen? Ja, das war tatsächlich ein sehr, sehr langwieriger Prozess.
Ja.
Es stand eigentlich schon vom Tag 1 die Idee fest, irgendwie Bambus und Panda zu verbinden, ja, weil das Logo mir auch schon mit so einem Bambus einfach im Kopf war. Und ich habe dann wirklich mehrere Wochen, ich glaube, es war sogar fast einen Monat, jeden Tag einfach in einem Buch, das habe ich bestimmt auch noch irgendwo daheim, einfach nur Ideen aufgeschrieben. Hunderttausende Namen und Ideen. Und irgendwie nach 4 Wochen stand ich da und dachte mir, hä, Bambu, Panda, Pandu.
Ja, manchmal ist es so einfach.
Ja, und was, wo ich dann da stand, dachte mir, mir war ja schon klar, was ich kombinieren möchte, aber die einfachste Lösung fällt mir erst nach 4 Wochen. Ich habe davor die kompliziertesten Namen mir überlegt.
Aber ist es nicht auch irgendwo Innovation, oder? Dass man irgendwie versucht, komplizierte oder komplexe Themen zu vereinfachen und manchmal gar nicht erst darauf kommt, sondern erst auf den zweiten Blick?
Ja, also auf jeden Fall, das ist oft ein Prozess und ich bin auch ein großer Fan von diesem Lean-Ansatz, so auch bei uns jetzt heute noch. Ich glaube, dass Innovation oft bedeutet, komplexe Sachen in die kleinsten Teile, in den einfachsten Zusammenhang runterzubrechen, weil man dann auch wirklich, sage ich mal, die größten Hebel erkennt.
Absolut.
Und die größten Stellschrauben drehen kann. Ja.
Apropos große Stellschrauben, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du wirklich aus so einem großen Konzern und jetzt eher in die nachhaltige Richtung gehen möchtest? Wie ist denn da dein Weg gewesen?
Naja gut, Konzern und Nachhaltigkeit ist für mich nicht immer unbedingt ein Widerspruch. Ich meine, ein Konzern hat es natürlich immer schwieriger, nachhaltiger zu handeln, weil halt einfach viel mehr dranhängt. Da hängen 80.000 Menschen dran, da hängen viele Fabriken und Prozesse und alles Mögliche mit dran. Also es ist natürlich viel einfacher bei uns, da jetzt irgendwas Neues zu verändern, zu starten. Ja, an sich hat mir einfach der Konzern langfristig nur genau das einfach gezeigt, dass es in einem Konzern das Innovieren einfach wirklich sehr schwierig ist.
Mhm.
Ich habe mich auch bewusst für dieses Thema Elektromobilität entschieden, weil ich von Anfang an in dem Bereich Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung auch mich bewegen wollte. Aber ich habe einfach gesehen, es ist schwierig, bei so einem großen Tanker irgendwie die Richtung zu verändern, ja. Also auch wenn da mal eine Entscheidung getroffen wird, dann dauert es sehr, sehr lange, bis da mal die Mühlen mahlen und dann legt wieder jemand ein Veto ein.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wie baut ihr denn eure Supply Chain auf und wie habt ihr eure Partner gefunden?
Ja, mittlerweile auch schon relativ komplex. Wir haben sehr viele Zulieferer, eigentlich auch auf der ganzen Welt verteilt. Angefangen haben wir in China hauptsächlich, wo unsere meisten Lieferanten sitzen.
Okay.
Der Bambus, den wir verwenden, die meisten unserer Produkte werden aus Bambus hergestellt, der wächst halt hauptsächlich dort in Asien und vor allem gerade in China im Norden, in so mittleren Hochregionen, wo auch ansonsten nicht wirklich viel anderes wächst oder die Fläche auch nicht wirklich anders genutzt werden kann.
Was macht denn Bambus so nachhaltig?
Also Bambus an sich ist für mich einfach eine extrem spannende Pflanze. Damit hat ja auch ein bisschen alles angefangen. Ist ja eigentlich ein Gras, kein Holz.
Okay.
Ist aber extrem vielseitig. Und es gibt Bambussorten, die haben eine Zugfestigkeit, die höher ist wie die von Stahl. Also deshalb wird ja auch gerade in Asien Bambus für den Gerüstbau verwendet. Und gerade in Indien und China wird für Hochhäuser tatsächlich auch aus Bambus riesige Gerüste gebaut. Und Bambus hat einfach so unglaublich viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Es wächst extrem schnell und das ist vor allem einfach das, worauf wir achten. Es geht ja um Produkte bei uns, die wir wirklich sehr schnell wegschmeißen. Daher sollte einfach die Dauer, die so ein Rohstoff zur Reproduktion braucht, also ein Baum wächst ja auch wieder, aber der braucht halt 7 bis 15 Jahre oder sogar noch länger, je nach Sorte, um quasi wieder diese Hiebreife zu erreichen. Und mit Bambus haben wir einfach die Möglichkeit, auf einer gleichen Fläche viel, viel mehr zu produzieren. Gleichzeitig nimmt der Bambus auch noch deutlich mehr CO2 auf als so ein Baum innerhalb dieser Zeit.
Kann man Bambus auch in Deutschland anpflanzen?
Ja, also theoretisch, das ist überhaupt kein Problem. Viele Leute kennen es vielleicht auch aus dem Garten, da muss man dann auch noch irgendwelche Wurzelsperren mit einbauen, weil es ja an sich ein Unkraut ist und wirklich ein großes Wurzelnetzwerk aufbaut. Und selbst wenn man da ein paar Halme abschneidet, dann wächst es einfach von alleine weiter. Ja. Also es funktioniert schon, aber die bestimmten Sorten, die man jetzt wirklich für die industrielle Verarbeitung, für Papierprodukte zum Beispiel benötigt, ist ein bisschen schwieriger hier.
Okay.
Also wir gucken uns das auch an, weil wir würden natürlich gerne andere Rohstoffe oder den Rohstoff Bambus regionaler beziehen. Ist aber leider nicht ganz so einfach hier. Ja,
ja, kann ich mir vorstellen. Wie seid ihr bei der Stakeholder-Analyse und der Markt- und Wettbewerbsanalyse vorgegangen? Oder habt ihr überhaupt eine Stakeholder-Analyse gemacht?
Ja, Als du die Frage jetzt formuliert hast, musste ich schon kurz lachen. Am Anfang haben wir uns relativ wenig Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, auch was Wettbewerberanalyse und so weiter angeht. Weil es gab eigentlich 2016, wo wir gestartet sind, gab es ein, zwei Konkurrenten, die ein, zwei ähnliche Produkte mit im Portfolio haben, aber eigentlich eine andere Nische sind. Und so ein Portfolio, wie wir haben, gab es einfach, da gab es keinen Konkurrenten am Markt. Und mittlerweile hat sich die Situation komplett verändert. Es gibt hunderte Marken, gerade auf Amazon, die 1:1 aussehen wie wir quasi. Okay. Also auch sehr gerne der Bambus und der Panda im Logo und auch alles sehr, sehr ähnlich. Deswegen, wir fokussieren uns eigentlich fast gar nicht auf den Wettbewerb, sondern eigentlich ausschließlich auf unseren Kunden und auf unser Ziel, dem Kunden es zu ermöglichen, ja, Müll im Alltag zu vermeiden.
Ja, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und du hast vorhin auch erzählt, dass Storytelling und die Emotionen, die eigentlich hinter euren Produkten stecken und der eigentliche Grund, eben Plastik zu vermeiden, Müll zu vermeiden, dass das einfach so der ausschlaggebende Punkt ist, was euch und das Unternehmen dann einfach auch so erfolgreich macht.
Ja, also das hören wir auch wirklich viel von Kunden. Bei uns geht es nicht so sehr am Ende um das Produkt selber, sondern es geht um das Bewusstsein, das wir auch mit den Produkten bei den Kunden schaffen.
Ja.
Also einfach dieses Bewusstsein im Alltag. Ich nehme jetzt unser Beispiel, die wiederverwendbare Küchenrolle, unser erstes Produkt auch. Es ersetzt nicht alles in der Küche, wo du mal so ein Papiertuch verwenden kannst. Also wenn jetzt das wirklich fettig ist und so, dann nimm das Papiertuch. Aber es schafft zumindest mal einfach dieses Bewusstsein, brauche ich jetzt wirklich jedes Mal so ein Stück Papier oder jedes Mal ein Stück Plastik? Und genau dieses Bewusstsein wollen wir einfach nur bei den Kunden wecken, weil Veränderungen kommen nicht von heute auf morgen, plötzlich eine große Veränderung, sondern es sind eben diese vielen kleinen Schritte, die dazu führen. Ja.
Ich finde vor allem euren Fokus auch mega spannend. Also gerade diese Alltagsgegenstände wie Toilettenpapier, Zahnbürsten, Ohrstäbchen, all sowas. Darüber habe ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht, dass man das irgendwie ersetzen kann. Aber klar, man schmeißt es halt einfach nach einmal Gebrauchen weg.
Also wir haben auch, kann man auch bei uns auf der Webseite sehen, mal einfach Produkte im Alltag genommen und sie mal einkategoriert nach der Nutzungsdauer. Von Wattestäbchen 2 Sekunden bis hin zur Zahnbürste 3 Monate und vielleicht noch ein bisschen länger darüber hinaus. Und haben uns da einfach so einen Rahmen gesetzt, das sind die Produkte, die wir uns angucken möchten und einfach eine Alternative dazu finden möchten. Es gibt nicht immer die perfekte Lösung. Da bin ich auch oft der Pareto, 80% besser ist auch schon 80% besser.
Ja, absolut. Ja. Wie stellt ihr die Qualität eurer Produkte sicher? Das finde ich auch eine spannende
Also die Qualitätssicherung Frage. Ist ein sehr spannendes Thema und auch ein sehr wichtiges Thema. Bei uns kommt es ja auch vor allem sehr stark auf das Thema Corporate Social Responsibility in der Supply Chain an. Also wir arbeiten vor allem mit Zertifizierungsstellen zusammen. Also die Papierprodukte zum Beispiel, die aus Bambus hergestellt sind, die sind auch FSC zertifiziert. FSC hat da jetzt auch seit 4 Jahren oder so das Bambus-Thema mit aufgenommen. Als wir da ganz angefangen haben, gab es das noch gar nicht. Dann haben wir gesagt, ja, wir machen Holz, kein Bambus. Genau, da sind eigentlich alle unsere Rohstoffe aus zertifizierten Wäldern, die nachhaltig bewirtschaftet werden. Bei den Lieferanten gucken wir auch auf die sozialen Bedingungen. Also da versuchen wir jeden Lieferanten auch BSCI zu zertifizieren, um einfach sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen, die sozialen Bedingungen, die Arbeitszeiten und auch die Entlohnung passt. Wir haben auch 1, 2 noch speziellere, sehr kleine Lieferanten, mit denen wir noch viel, viel enger zusammenarbeiten, auch öfters vor Ort sind. Gerade bei unseren Bienenwachstüchern beispielsweise ist es so in Thailand, wo wir da wirklich vor Ort auch uns das Ganze regelmäßig angucken. Wir waren bisher bei jedem unserer Lieferanten und gucken uns das auch immer vor Ort an. Corona hat es jetzt natürlich sehr, sehr schwierig gemacht.
Ja.
Aber wir machen so viel wie möglich selber mit Kontrolle und Vorbeigucken. Aber ansonsten setzen wir da eben auf den TÜV, auf FSC und auf die ganzen Zertifizierungsstellen. Ja,
ja, stark. Hast du denn ein Faible für Asien?
Also generell habe ich ein Faible für Asien, aber ich habe ein Faible eigentlich für die ganze Welt. Ich bin schon sehr, sehr viel gereist in meinem Leben auch. Also gerade ja, von 16 bis 28 war ich eigentlich quasi immer so viel wie möglich unterwegs. Und ich habe auch ja, wirklich mein Herz ein bisschen an Südostasien verloren. Und dort war es auch 2015 in Malaysia, wo ich mich quasi fest dazu entschlossen habe, mich dem Thema zu widmen. Das war damals im Taman Negara. Das ist der älteste noch existierende primäre Regenwald der Welt.
Oh, wow.
Und da kann man tagelang mit dem Kanu in so einen Regenwald reinfahren und ist dann wirklich mit einheimischen Stämmen. Und es ist sehr, 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 sehr schön. Dort sieht man halt auch, wenn man da rein und raus fährt, dass es immer kleiner wird. Und das liegt vor allem daran, dass die Flächen drumherum anders wirtschaftlich genutzt werden. Ja? Ja. In dem Fall war es jetzt sehr viel das Thema Palmöl, aber eben auch das Thema Papierproduktion. Und da ist einfach bei mir, bei der Reise und vielen Reisen, wo ich ganz viel Plastikmüll im Meer und ich tauche gern, also im Meer und am Strand und ja, eben schrumpfende Wälder. Das war einfach für mich so der Grund, mir das anzugucken. Und natürlich hat man in Asien oft und viel Kontakt mit Bambus. Das war bestimmt auch ein Teil davon, warum ich da drauf gekommen bin dadurch. Ja.
Ja. Möchtest du unseren Hörern noch was auf den Weg geben, wenn es darum geht, das Umfeld zu beobachten, das Ideenumfeld?
Ja, ich habe bei mir einfach festgestellt, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass es auf die kleinen Veränderungen ankommt, dass das Thema Geduld ganz, ganz wichtig ist und ja.
Danke, Salva, für deine Zeit. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel dazugelernt und ich würde sagen, wir genießen nochmal den Ausblick hier und laufen dann weiter auf dem Querweg.
Ja, ich freue mich schon drauf und vielen Dank für die Einladung heute.
Wunderbar.
Ja, ich finde besonders die Einstellung, seine Mitbewerber nicht immer unbedingt als Konkurrenz zu sehen, sondern vielleicht auch als Chance, gemeinsam was zu bewegen oder gemeinsam an einer Idee oder jetzt wie in dem Fall vielleicht einfach auch einer besseren Welt zu arbeiten. Sehr schön und vielleicht kann man sich da auch für seinen Alltag oder sein eigenes Unternehmen so ein bisschen was mitnehmen.
Eure Gedanken, Ideen und Fragen schreibt ihr uns einfach gerne wieder auf LinkedIn. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. In der nächsten Folge der Expedition Querweg schließen wir an das heutige Thema Gründung an und dabei geht es dann um das Thema Selbstverwirklichung im Rahmen der Gründung. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.